ARD.
Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist.
Hey, Steffen Israel, was geht ab, Homie?
Boah, hey Felix, ich bin nur total verkatert wegen gestern, ey. Boah, wieder.
Was hast du gemacht? Hast du hier mit einem Arzt mit einem Bollerwagen bis umgezogen?
Bollerwagen wieder rausgeholt, es war wieder soweit.
Ab 11.20 Uhr Blackout.
Am 11 Uhr am Karl-Marx-Kopf getroffen und dann die alte Runde, kennst du ja. Und dann die Dosen, Bierdosenkette hinten, die war. Eieiei. Ja,
Herrentag. Ist so einer von so einer Handvoll Tagen in Chemnitz, wo man in meiner Erinnerung meiner Jugend immer extrem aufpassen musste.
Ja, das hatten wir so, schon mal. Ja,
Männergruppen quasi mit der Erlaubnis zum Vollsuff schon ab vormittags, das war immer kein guter Vibe.
Wenn man sich eine Backpfeife abholen wollen würde, wäre der Männertag war immer gut zum Feigen. Ja,
Hexenfeuer auch so ein Tag, die fielen dann so viel so im frühen Sommer, finden sie viel von diesen Tagen so zusammen. Da kann man auch so hier das Pressefest der Freien Presse auf der Küchwaldwiese, war auch aus irgendeinem Grund, war das auch immer so ein Tag im Kalender, den man sich anstreichen muss oder den man sich natürlich nicht angestrichen hat und dann immer so, dann irgendwie dummerweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und dann immer so, oh nein, scheiße, heute ist ja dieser Tag, oh nein, oh, gar nicht dran gedacht und jetzt geht's hier los. Ja. Letztes Jahr bin ich jetzt, habe ich das auch nicht gewusst, hatte ein bisschen eine andere Art Erlebnis. Da bin ich jetzt zum Harry Styles Konzert gefahren im komplett überfüllten Zug und dachte, hey, voll smart, ich nutze das mal aus, dass ich ja dieses Ticket habe, dieses hier 49-Euro-Ticket und fahre nur Regionalzug nach München. das war eine geile Idee.
Ja, warum nicht? Aber du sag mal, jetzt ein kleiner Spaß am Rande. Bin natürlich nicht verkatert, weil Männertag kommt ja noch, aber ich werde meinen Männertag nämlich auch im Zug verbringen. Jetzt wollte ich dich fragen, also das ist keine gute Idee. Ja, vielleicht hast du ein paar Tipps, was man so im Zug dann machen kann. Ich bin nicht beim Männertag unterwegs.
Also ja, also wie gesagt, Männertag, ich war dann relativ schnell in Bayern. Man ist ja von Sachsen aus relativ schnell in Bayern. Da hab ich immer das Gefühl, da ist dann zumindest so die gröbste Faschogewalt ist erstmal so ein bisschen gebannt.
Oh, scheiße.
Aber du hast natürlich trotzdem so viele so Gruppen, die so mit ihren großen Fahrrädern, mit so Fahrradtaschen und so noch schnell in den Regionalzug auch noch rein wollen, weil die noch zwei Stationen fahren wollen für ihre Radtour. Ja, aber ansonsten, kennst du doch selber, Alter. Das, Regionalzüge in Ostdeutschland fahren ein kleines Abenteuer. Muss man immer Fußballspielplan im Kopf haben.
Ja, so ein Auswärtsspiel hatte ich ja mal. Vor allem so ein Schienenersatzverkehr. Die haben damit nicht gerechnet. Yeah. Dann hatte ich da die ganzen CFC-Fans.
Und dann Spezialfall, Männertag ist natürlich dann so, das gefühlt ist das quasi sachsenweiter Spieltag.
Ja.
Das Gute ist aber wiederum, also wirklich fand ich, dass dann so ab 17 Uhr war dann auch schon immer wieder Entwarnung. Weißt du, weil die meisten hatten sich einfach schon so zugelattet vormittags.
Ach, vieles auch so trinkfest.
Dass dann ab nachmittags war dann alles wieder relativ entspannt.
Ja, ich werde in der nächsten Folge über meine Männertagszuggeschichte erzählen.
Da bin ich ja gespannt. Ich weiß auch.
Ich habe eine Idee. Ich mache einfach mit. Ich verkleide mich. Ich setze mir so einen Strohhut auf. Dann so eine etwas sportliche Brille, so eine kurze karierte, also eine Dreiviertelhose, so kariert, blau-weiß, irgendwas.
Ja.
Und setze mich da auf meinen Platz.
Und so ein Tattoo-Strumpf mit so verfassungsfeindlichen Symbolen, die du einfach die so über den Arm ziehen kannst.
Ein Tattoo-Strumpf, aber dann klebe ich die so ab, damit die Leute denken, ah, das ist einer von uns, hat's abgeklebt.
Ja, smart. Genau wie so von den Supermärkten dann manchmal so Typen stehen. Und die haben dann so, es ist Sommer und die haben quasi T-Shirt und kurze Hose, aber über die Wade mussten sie leider so einen schwarzen Strumpf ziehen.
Ja.
Da weißt du auch immer direkt Bescheid.
Ja, auch auf Festivals sieht man das ganz gerne mal, wenn auf einmal so ein Security so ein riesen Pflaster auf der Wade oder hier am Ellenbogen hat oder irgendwie und denkt, naja, war alles klar. Schlimme Schürfwunde, genau.
Ja. Ja, ach so ja, herrlich. Männer. 2025 Kulturhauptstadt. Woo! kommt uns alle besuchen.
Im Regio. In ICE fährt nicht.
Ja, nee, aber genau, ich werde natürlich trotzdem, jetzt haben wir hier schon wieder unsere Heimat so gebasht, ist mal wieder typisch für uns. Aber ich werde natürlich trotzdem den Tag in Sachsen verbringen. Ich weiß auch noch, wir haben auch mal einen Männertag gehabt, den wir zu zweit verbracht haben. Und das war so ganz sad irgendwie, weil das war, da haben wir wie vergessen, dass der ist und haben uns so gelangweilt. Weißt du, da war so niemand da, niemand wollte irgendwas machen und wir saßen auf deinem Balkon und es war so ein bisschen langweilig. Weißt du, Philipp Fröhlich war gleich auch mit.
Ja, war das während es war noch vor der Corona auch, ja.
Ja, und alle waren weg, alle haben irgendwas Cooles gemacht, waren so paddeln oder irgendwie sind so weggefahren und wir waren so, ja, wir haben es einfach vergessen, dass dieser Tag ist irgendwie.
Männertag vergessen, auch ein schöner Sendungstitel.
Ey, aber Steffen, apropos Männertag, für mich war ja absoluter Männertag die letzten Tage. Die letzten Tage waren Männertage für mich, weil ich bin ja, wie du weißt, ich bin ja großer Fan von dieser Kunstform, wo sich zwei Männer wütende Gedichte gegenseitig schreiben, um sich möglichst doll zu verletzen. Das ist, ja. Also die Rede ist von, ich bin ja Connoisseur von einem ordentlichen Rap-Beef. Ja. Und obwohl ich jetzt nicht so der größte Fan bin von amerikanischem Rap, hat das natürlich jeden, der sich im weitesten Sinne dafür so ein bisschen interessiert für Rap-Beefs, hat das in seinen Bann gezogen. Die großen Stars wirklich, Kendrick Lamar und Drake,
ja,
haben sich gerade wirklich Songs um die Ohren gehauen. Wer weiß, ob wir zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt ausgestrahlt werden, ob es da schon 10 neue Songs noch gibt. Weil also wirklich zwischenzeitlich sind die im halben keine Übertreibung, im halben Stundentakt
anstatt,
sind da teilweise
Twitter Songs machen die einen Song. Ja, ich habe davon jetzt auch natürlich mitbekommen, aber ich halte mich da halt so auch bei diesen Rap-Game. Will mich
die
da
wollten,
nicht noch
einmischen. Die wollten dich beide auf ihre Seite ziehen. Aber du sagst so, nee.
Leute. Ich bin da neutral, ich bin die Schweiz, was Rap-Beefs angeht. Ich will damit nichts zu tun haben, zumal, weil ich eh immer nicht verstehe, denke mir, das ist so, entweder ist es Promo, entweder ist es gekränkter Männerstolz oder Drogen, also keine Ahnung. Aber erzähl uns doch bitte mal ganz kurz, also den ZuhörerInnen, die es nicht
also wissen. Ich muss nochmal sagen, um mich auf diese Sendung ich habe mich vorbereitet auf die Sendung, indem ich die Quelle angezapft habe, wo ich wusste, das ist derjenige, dem muss ich nochmal Rücksprache halten. Unser Freund Caspar, der hat mir nochmal alles komplett erklärt, hat mir nochmal wirklich die juicy Details, hat mir nochmal erklärt, wie das genau zustande kommt, warum die sich gestritten haben. Es ist wirklich abendfüllend.
Der hat bestimmt auch die Nummer von Kendrick. Oder?
Der kann einem wirklich alles, genau, also mit vielen Details und so.
Ach, da bin ich mal gespannt. Ich kann dir erzählen, was ich weiß. Dann kannst du es ja vielleicht ergänzen. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass Drake und Kendrick Lamar genau sich rumbeefen und ja, stimmt, irgendwie beleidigen sich so mit so, es wird sehr persönlich, da wird dann behauptet, dass die Tochter nicht von ihm ist, dass die pädophil sind, also schon richtig
Shit. Genau, also und es hatte vor allen Dingen so, was diesen Beef so krass gemacht hat oder so besonders, ist jetzt nicht nur, dass es quasi ja zwei wirklich sehr große Namen sind, so, sondern auch, dass das wie so eine Art Drehbuch folgte. Es war so, dass das quasi, es begann mit so kleinen Sticheleien auf so verschiedenen Songs schon seit mehreren Jahren sozusagen, dass sie sich so gegenseitig so nicht mit Namen, sondern immer nur so Andeutungen machen, wo dann so auf Rap Genius so, weißt du, da steht dann so, ja, da ist doch safe der gemeint damit, mit der Line. So.
Versteckte Botschaft, versteckte Diss.
Mhm. Und dann hat Drake und J. Cole haben auf einem gemeinsamen Song hat J. Cole, noch ein dritter Rapper, der hat quasi gesagt, es gibt eine Big Three, die großen drei im Rap aktuell, und das wären halt Drake, er, J. Cole und Kendrick Lamar. Daraufhin hat Kendrick Lamar auf einem anderen Song gesagt, fuck the Big Three, es ist just a Big Me, so. Mhm. Und hat quasi dann zum ersten Mal so richtig ausgecallt, weil an sich sozusagen, das habe ich immer nicht so ganz verstanden, an sich ist es doch so voll lieb gemeint gewesen vom J. Cole. So, hey, wir sind alle cool. Wir sind doch die drei Besten, sind wir doch alle. So mäßig so.
Ach, der hat ihn da mitgemeint auch. Ja,
genau. Und daraufhin hat dann irgendwie J. Cole, das ist nochmal ein lustiger Seitenarm dieser ganzen Geschichte ist, dass J. Cole auch einen Diss-Track rausgehauen hat gegen Kendrick Lamar. und sich für den aber kurz danach entschuldigt hat und den wieder runtergenommen hat. Und jetzt während dieser ganzen Eskalation, von der ich gleich noch erzähle, gibt's immer wieder so, muss man sich immer wieder so Neben-Memes vorstellen, wo dann so währenddessen J. Cole und er dann so einfach so sein Leben lebt, einfach so ganz peace, er hat so Heat Shows Peace, weißt du, und einfach so irgendwie im Garten sitzt so oder eine Limo trinkt und einfach so sein bestes Leben lebt, während für Drake die Welt untergeht. Weil, folgendes ist dann passiert. Kendrick Lamar hat, wie gesagt, dann gesagt, hier, fickt euch alle, es gibt nur einen und das bin ich. Daraufhin hat dann Drake ein Diss-Song gemacht, wo er gegen viele Leute austeilt. Ich habe auch nicht ganz auf 100% verstanden, warum der gegen so viele austeilt. Da ist Rick Ross spielt da auch noch eine Rolle, aber das führt alles zu weit. Er hat jedenfalls unter anderem zum ersten Mal wirklich richtig Kendrick Lamar adressiert mit diesem Song. Mhm. Das Cover von dem Song ist die Schuhgröße von Kendrick Lamar. Die jetzt, also.
Hat er weiter besonders kleine Füße?
Du hast auch recht kleine Füße, Steffen.
Ich habe eine gute Schuhgröße, dass ich noch stehen kann, aber trotzdem immer gut im Sale zuschlagen kann, sage ich immer.
Ja, ich finde, es sieht auch nicht komisch aus, Steffen. Deine Füße sehen fantastisch aus. Aber genau, die von Kendrick Lamar, die sind wohl scheinbar so, dass man sich drüber lustig machen kann. Naja, weiß ja, wie es ist. Da geht es ja, dann los mit so.
Da kann er ja nichts.
Es beginnt da schon so damit, dass es. Oh,
aber das ist ja noch
wahrscheinlich lustig, weiß der, dass so der Kendrick Lamar da so ein bisschen Komplexe hat, so, ne, in die Richtung. So wird schon mal da hingeschossen, so. Ich komme garantiert durcheinander mit dem genauen Ablauf, Leute, das müsst ihr mir nachsehen. Ich konzentriere mich jetzt eher auf die Art der Eskalation. Dann hat es eine Weile gedauert und dann hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob Drake sogar noch einen Song rausgehört hat. Naja, vielleicht hat es eine Weile gedauert und dann hat Kendrick Lamar geantwortet mit einem relativ sportlichen Diss. Im sportlichen Sinne von, der hat zwar gesagt, ey, ich finde dich scheiße, ich hasse, wie du aussiehst, wie du, der hat so Haufen Sachen gesagt, die er hasst von ihm und so. Unter anderem hat er auch gesagt, dass er cringed, wenn Drake das N-Wort sagt. Hat ihm quasi wie so das Wort weggenommen mäßig.
Das Recht aberkannt.
Ja, weil es gibt wohl auch noch wie so einen Seitenarm, es gibt wohl auch so Fotos von Drake, wo er so Blackfacing mäßig macht so und er irgendwie so ein bisschen weird. Jedenfalls war das quasi so, das war so ein bisschen der Enkel von Kendrick Lamar, dass er quasi Drake so ein bisschen das Schwarzsein abspricht und dass er quasi so als, er wirft ihn vor, dass er so als Pop-Artist das einfach so, dieses Image so zu sich.
Aber
so.
Aber warum? Weil Drake ist wohl, hat wohl ein weißen Elternteil, oder?
Nee, ich glaube, Drake ist POC, das ist einfach um dem das so abzusprechen, so einfach um, also so, ich glaube, es ist einfach, er ist halt Lightskin, so, das ist, fühlt also auch, ich sage ja jetzt ganz wertvoll.
Und ich habe gerade gegoogelt, seine Mutter ist weiß, glaube ich. Aber ja, ja. Schwieriges
Thema. However, sozusagen. Und da geht es auch schon so ein bisschen darum, dass er so auch so Drakes Frauengeschmack so leicht. Ich habe das damals, wo dieser Song rauskam, habe ich das leicht homophob irgendwie gelesen. Ich habe das irgendwie nicht so ganz einordnen können. Dass er irgendwie über den Frauengeschmack, das wird später noch wichtig. Denn dann. Nee, genau, das Wichtigste ist, der Kendrick Lamar Song endet damit, dass er sagt, wir können es jetzt hier bei dieser Art von Beef belassen, so, aber wenn du antwortest, so, don't tell lies about me and I won't tell the truth about you.
Ja, also erzähl keine Lügen über mich, sonst erzähle ich die Wahrheit über dich.
Genau.
Ja,
dann droppt Drake einen Song. Der heißt Family Matters und da geht's dann, wird dann wohl auch irgendwie die Familie mit reingezogen. Geht's dann, glaube ich, auch um die Frau. Ich glaube, er wirft Kendrick Lamar vor, seine Frau geschlagen zu haben dass sie ihn betrügt. Ich krieg's nicht mehr ganz 100%.
Ich glaub, häusliche Gewalt habe ich gelesen auch.
Ja, genau.
Kendrick Lamar soll seine Frau geschlagen haben, behauptet Drake.
Genau, und dann geht's so richtig los, weil dann antwortet Kendrick Lamar auf diesen Family Matters Song, ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher mit der Reihenfolge genau, aber auf irgendeinem von diesen Drake Songs, sozusagen, der schon die Antwort auf die Antwort von Kendrick Lamar ist, sozusagen, antwortet Kendrick Lamar innerhalb von 30 Minuten. Wie gesagt, man muss sich immer vorstellen, das sind Artists, die haben davor irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Jahre keinen Song rausgebracht, so, weißt du? Und auf einmal ist das wirklich so wie, hat mich das erinnert an so, früher irgendwie, so VBT-Zeiten, wenn das doch, das sagt vielleicht wirklich nur den aller nerdigsten Rap-Fans irgendwie was, das war so eine Hobby-Liga von so Rap-Leuten, die sich so gegenseitig gedisst haben, und ein paar von denen sind dann auch so Lance Butters und so, Weeknd und so sind dann auch richtige Artists geworden, so, aber viel war da so Hobby, und die haben auch so innerhalb von einem Tag geantwortet, so. Das ist auf dem Niveau, das passiert, das ist einfach insane. So, dass alle dachten, der hatte diesen Song wahrscheinlich schon zum Großteil in der Schublade rumliegen und hat eben darauf gewartet, dass er sagt so, ey Drake, pass auf, wenn du hier Scheiße.
Schon geladen quasi.
Wenn du Scheiße über mich erzählst, so, dann hau ich jetzt raus. Und dann ging es halt so richtig los. Dann fängt er an zu erzählen, du versteckst eine Tochter noch. Du hast eine heimliche Tochter. Du bundelst mit minderjährigen Mädels an. Du bist ein Groomer. Du weißt so. Also es wird wirklich so richtig dark auch. So ab dem Punkt kippt dieses Battle auch in so ein. Es ist einfach richtig dunkel wirklich alles. So das, dann schießt Kendrick aber direkt noch ein Diss-Track hinterher. Das Cover da von diesem Diss-Track ist einfach ein Screenshot von so einer App, wo du quasi in den USA kannst du dann quasi so sehen, wo vorbestrafte Sexualstraftäter sich aufhalten, die auf diesem Screenshot, also auf, weiß nicht, ob das stimmt, sind eben alle in Drakes Haus, so irgendwie so 14 von denen so. Und es ist alles, es wird so richtig dunkel einfach so ab diesem Punkt. Und Kendrick Lamar sagt auch so Sachen wie so, ich will, dass du stirbst und so. So jemand wie du soll, also weißt du, es wird einfach so richtig... What the fuck, einfach. Und wieder, und da hat er direkt auch noch, also so mehrere Songs rausgehauen. Und dann jetzt stand jetzt, wo wir aufnehmen, hat Drake nochmal eine Antwort drauf gemacht. Und diese Antwort ist wirklich, da sind alle so, okay. Weil es quasi so, er antwortet nicht auf diese Vorwürfe, dass er einfach irgendwie ein, basically so Pädophile, also so ein Pädophiler ist irgendwie, der sehr, 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 sehr junge Mädchen irgendwie anschreibt und mit denen irgendwie auch...
Ja, das hat man ihm ja vorher schon mal vorgesagt. Das habe ich, glaube ich, dir auch schon mal erzählt, dass der irgendwie gedatet hat mit einer 14-Jährigen. Heute behauptet er, sagt er, als war eine Freundin, wir haben uns einfach mal getroffen. Okay. Das waren ja so Sachen, die waren ja schon so teilweise bekannt, aber ich meine...
Ja, also mir wahrscheinlich dann scheinbar, aber jetzt, wo du es sagst, hast du stimmt, du hast mal irgendwas erzählt. Naja, aber jedenfalls der breiten Öffentlichkeit war das jetzt so in der Form wohl nicht bewusst. Und er streitet es natürlich auch ab und so, aber der Diss-Track, der aktuellste von Drake, den ich jetzt kenne, ist der kommt so rüber wie so, dass er einfach so, ist halt so, haha, das, all diese Informationen, die du hast, die habe ich dir mit Absicht gegeben, du bist drauf reingefallen, das stimmt alles, so ein bisschen wie so ein Kind, das sagt so, aua, das tat gar nicht weh, hat gar nicht weh getan, das war gar nicht so doll. Genau, das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo auch dieses Battle nicht mehr so richtig Spaß machte, sozusagen, weil es einfach so, die Sachen, die da eben, die quasi der Inhalt davon waren, die waren eben alle so, dunkel, so, du hast deine Frau geschlagen. Ja, du hast aber dafür irgendwie, du bist ein Pädophiler. Und also, weißt du, wo ich so,
das ist,
Junge.
Am Ende des Tages kommen beide ja nicht gut weg, würde ich mal behaupten. Das ist ja dann schon, die machen sich ja beide so ein bisschen kaputt. Nichtsdestotrotz ist es ja gerade auch in aller, also jede Schlagzeile, und hat natürlich auch wieder einen großen Effekt, aber ja, ich weiß auch nicht. Die wissen ja wahrscheinlich auch, es gibt ja so ein paar Rumors wahrscheinlich, die man dann schon weiß, aber die wissen ja wahrscheinlich trotzdem so Sachen, die die Öffentlichkeit noch nicht weiß. Und
ja, was zum Beispiel Ben mir erzählt hat, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass den sein Sohn, den es ja gibt, diesen Adonis oder so heißt der.
Von wem?
Von Drake. Dass der auch durch ein Battle aufgedeckt wurde. Das hat wohl mal vor ein paar Jahren, hat wohl Pusha T auch schon mal gegen Drake gerettet und hat auch dann quasi aus dem Nichts den sein Kind ausgegraben.
Okay. Das ist ja wie so eine so Rapper unter sich, die da muss man ja höllisch aufpassen. Wie man wem erzählt, den Kollegen.
Na ja, auf jeden Fall. Also genau, es ist auf jeden Fall irgendwie absurd, dass er wirklich so einer der größten Musikartists unserer Zeit, so, dass der einfach, zumindest in meiner Wahrnehmung, gerade wirklich öffentlich einfach komplett durch die Manege gezogen wird von einem anderen Dichter, der ihn quasi mit reimenden Worten, das finde ich schon irgendwie interessant daran, so, weißt du, dass das jetzt vom Inhalt abgesehen sozusagen, dass es einfach 2024 immer noch so zwei Dichter, die sich so auf lyrische Art sich gegenseitig so fertig machen, und das ist aber halt so auch wirklich passiert dann. Das ist nicht so, dass nicht alle sind so, oh, da guck mal, da sind wieder die reimenden Lyriker, die sich gegenseitig ärgern, sondern dass alle halt da so gebannt da so dabei sind so, und dass es einfach so eine übelste Wichtigkeit hat. So, das ist schon crazy irgendwie. Crazy Rap-Welt war das. Und ich muss dann wieder so denken an diese ganzen Rap-Beefs in Deutschland. Bist du da so ein bisschen drin gewesen?
Wie gesagt, man hat das ja alles immer so mitbekommen, aber ich war ja nie so richtig into Hip-Hop, Rap. Aber ja, mitbekommen hat man das schon, aber ich weiß.
Ja, die 2000er, Bushido
und,
die waren schon.
Hier, wie? Echo Fresh. Nee, Echo Fresh und Kool Savas.
Genau, also grundsätzlich sozusagen ist für jeden Beef erstmal ganz wichtig, und das ist bei Drake und Kendrick Lamar ja auch so, der Drake hat den Kendrick Lamar ja auf seine erste Tour mitgenommen und die waren wohl auch mal befreundet. Also ganz wichtig für ein Rap-Beef ist eigentlich, dass du mal sehr eng gewesen sein musst.
Eine richtige Verbundenheit, so eine Freundschaft.
Nur dann kann der eine wirkliche Wucht irgendwie entfalten. Also so, das ist wirklich, das eint viele von diesen großen Rap-Beefs, eint, dass die mal sehr gut befreundet waren. Und dann eben auch viel übereinander wissen und sehr close, so wie wenn wir jetzt uns streiten würden, so. Und du so, und du sagen würdest so, hey Felix, ey, mit deinem ständigen Perfektionismus, also du nervst ja voll. Oder ich würde sagen so, ja Steffen, dass du immer so,
ordentlich bist und so
ordentlich deine Wohnung. So
schön, du Arsch. Nein.
Genau.
Also wenn wir wir ein Battle hätten, das wäre, also so rap-technisch, ne? Also texte-technisch wäre ich, also dann müsste ich mir was überlegen. So ein Gitarrensolo, so ein ganz zorniges würde ich dir um die Ohren schmeißen.
Naja, zum Glück müssen wir das ja nicht machen, weil gefühlt in Deutschland ist es auch so ein bisschen vorbei. Die große Zeit hatte das wirklich, wie du schon sagst, so der Echo Fresh und Kool Savas Beef, wo dann quasi Echo Fresh war so der Emporkömmling, der Thronfolger. Kool Savas hatte ihm so viel verholfen, hat ihn so mitgenommen, hat ihn groß gemacht, und dann am Peak seines Erfolgs hat sich dann Echo Fresh von ihm abgewandt und das hat ihm der King of Rap nie verziehen und hat dann wirklich einen epischen Diss-Track gegen Echo Fresh rausgehauen. Dann gab es auch zum Beispiel, wo dann Agro Berlin groß war und sich aber Bushido von dem Camp abgewandt hat. Da blieb ja bei Agro Berlin blieb ja Flair zurück. Und Flair und Bushido, die waren ein Herz und eine Seele, haben gemeinsame Alben gemacht. Carlo Cooks Nutten hieß diese Reihe von denen. Und dann gab's da auch wirklich, wirklich finstere Diss-Tracks. Dann später
ging das also alles ein bisschen weiter. Eine Auseinandersetzung in Chemnitz, war da nicht irgendwie mal auf einem Splash, wo es denn so richtig eine Schlägerei gab, irgendwie so?
Ja, aber das war glaube ich noch zu der Zeit, wo Bushido noch bei Agro war. Das war nicht Teil dieses Beefs. So, die waren einfach generell, war das halt so die Zeit, wo Berlin, also ich sag mal, positiv formuliert, mussten die sich ein bisschen abgrenzen von der restlichen Rap. Naja, das sind Wachstumsschmerzen, so ist das manchmal im Rap. Aber genau, das und dann gab es später eben so eine Beefs zwischen. Dann die verschiedenen Camps, also so Akku Berlin, dann gab's ja Selfmade, kam empor mit Kollega und Favorite und so. Aber das hatte dann alles, das waren irgendwie auch gute Battles und so. Gerade weil so Kollega ja auch wirklich ein sehr guter Rapper war, so. Aber das hatte nicht diese Persönlichkeit, diese persönliche Kränkungsebene, wie das eben bei Bushido und Flair, so, wo du so richtig merkst, so, Alter, hier ist wirklich jemand einfach menschlich von dem anderen enttäuscht. Das ist natürlich, so viel Schmerz da drin ist natürlich, du spürst es ja als der Rezipient, spürst du ja, dass das ist eben echt. So, hier ist gerade jemand wirklich, wirklich, wirklich sauer auf den anderen. Und so schlimm das für die wahrscheinlich ist, so groß sind dann manchmal die Songs, die dabei entstehen. Ich würde trotzdem keinen von diesen Songs spielen, weil mir das einfach so zu.
Wir halten uns da raus.
Wie gesagt, am Ende des Tages geht es dann so um. Irgendwie Kindesmissbrauch, das ist alles, ja, wie gesagt, habe ich schon dreimal gesagt, das ist alles ein bisschen dark.
Wir wollen die Schlacht jetzt auch nicht.
Steffen, willst du mal einen Song spielen?
Ich würde gerne einen Song spielen, und zwar auch weit weg von Rappern, die sich böse Sachen um die Ohren schmeißen. Elena Ruth hat ein Album rausgebracht, ich habe sie ja schon mal gespielt. Das Album heißt Heimlich Weinen, das ist das, was wahrscheinlich auch viele Rapper machen, wenn sie ein Beef haben. Und ein Song, der richtig gut raussticht und den ich richtig gut finde, der heißt Fassade. Und den würde ich hier gerne spielen. Und vielleicht Vielleicht hört ihn Drake und denkt mal drüber nach. Und Kendrick Lamar, setzt euch doch mal an einen Tisch. Lasst doch die Fassade fallen. Genau, die hören doch unseren Podcast. Gut, bis gleich. Und danach würde ich gerne mal noch, wir hatten auch mal Beef mit jemandem. Und darauf würde ich gleich danach noch mal erzählen. Gut, bis gleich.
Meine Fassade bröckelt so schön vor sich hin. Dieses Lächeln quält mich, aber siehe her, wie ich grins. Meine Freunde ruf ich aus Prinzip nicht mehr an. Life is schön. Like ice in the sun. Schon wieder ein scheiß Pessimist. Nur für mich trinke Gift. Fühl mich besser, fühl ich mal nichts. Bin das ich? Fassade bröckelt so schön vor sich hin. Dieses Lächeln quält mich, aber siehe her, wie es grinst. Meine Freunde ruf ich aus Prinzip nicht mehr an. Life is schön. Life is so schön. Like ice in the sun.
Nein, unter Menschen fühle ich mich allein. Sein. Es ist echt, wenn du mich fragst, wie es mir geht's schlecht. Alles nice.
Sind wir wieder. Steffen Israel, Felix Probert. Steffen, du wolltest mir gerade noch von Beef erzählen, die wir mal hatten. Jetzt bin ich aber gespannt.
Es war eigentlich so, mehr ist aus Versehen passiert. So viele Dinge, die bei uns, wenn die schief liefen, das war eher so aus Versehen, so wie, dass wir an einem Karfreitag ein Konzert spielen und einfach nicht wussten, dass Karfreitag ist. Naja, auf jeden Fall, weißt du noch, als wir Beef mit Bass Sultan Hengst hatten, das war eigentlich die erste Tour, die hatten wir damals mit Casper. Und eigentlich hatte Casper mehr Beef mit ihnen, aber Bass Sultan Hengst hat unser Auto mit so, fälschlicherweise mit so, die komplette Frontscheibe mit Stickern beklebt. Richtig viel.
Ach so, stimmt, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, warum. Wir waren so auf Tour und haben so die gleichen Locations gespielt, aber immer so abwechselnd. Dann war er mal einen Tag eher da. Und dann fing das so ein bisschen an, dass man sich so Botschaften und so Sachen im Backstage hinterlassen hat, wenn man wusste, der spielt dann.
Stimmt, haben wir den nicht einen toten Fisch?
Genau, und da haben wir in Stuttgart gespielt, in der Rest in Peace, wie hieß das nochmal?
Die Röhre.
Röhre. gibt es leider nicht mehr, musste Stuttgart 21 weichen, richtig traurig, andere Geschichte. Auf jeden Fall mussten wir, morgen spielen wir Basel, dann hängst, wir müssen uns irgendwie was Gutes einfallen lassen, irgendwie Text oder so reicht nicht mehr. Und dann sind wir wirklich losgezogen und haben versucht, so den gammeligsten Fisch auf dem Markt zu finden, den es gibt, also noch auf so einem Ganzen. Das würde man heute nicht mehr machen. Aber damals fanden wir, dachten, es wäre eine richtig lustige Idee und den dann natürlich hinter der Heizung zu...
Die ist auch
zu,
ein bisschen lustig.
Die ist auch lustig.
Nach wie vor.
Und dann natürlich nicht irgendwie, der muss ja irgendwie noch so lange bleiben, bis er kommt. Und deswegen haben wir den dann hinter der Heizung versteckt, damit er auch noch gut durchwärmt. Und da haben wir uns auf jeden Fall ins Fäustchen gelacht, aber es... Danach, ich glaube, danach war der Beef auch erledigt. Ich glaube, damit haben wir dann den endgültigen Schlag auf.
Dann haben wir gewonnen, ja, kam nichts mehr. Ja, ich bilde mir ein, dass der irgendwann mal noch, ja, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, okay, stimmt, ich erinnere mich, aber ich weiß ja gar nicht mehr, wie das losging.
Ich weiß nur, dass mit der Heckklappe, das war, mit der Frontscheibe, das war...
Stimmt.
Aber warum das anfing, weiß ich auch nicht mehr.
Ich glaube, du hast recht. Der hatte uns, glaube ich, der hatte quasi fälschlicherweise uns getroffen und wollte eigentlich den Bus von Casper mit Stickern vollkleben.
Ja, das war auf jeden Fall, das haben wir nicht von uns sitzen lassen, ne? Und dann, weißt du noch, anderer Fall, dann hatten wir fast mal einen riesen Beef mit Dave Mustaine angefangen. Ich glaube, wir haben die Geschichte ja schon mal erzählt vor ein paar Jahren. Aber eigentlich ist die zu gut, um die nicht nochmal zu erzählen.
Ich habe die neulich auch irgendjemand erzählt. Dave Mustaine.
Ich erzähle die auch immer wieder gerne. Dave Mustaine war früher zu Beginn Mitglied bei Metallica. Und die hatten dann auch irgendeinen Stress und Beef. Auf jeden Fall haben die den rausgeschmissen. Der ist auch, muss man sagen, ganz schöner... Es ist ja auch eine traurige Persönlichkeit, sage ich mal. Und auf jeden Fall haben wir dann irgendwann... Ich weiß es nicht, vor 7, 8 Jahren auf Nova Rock gespielt in Österreich. Und Dave Mustaine hat ja dann vor Frust, also vor Wut, hat er ja nach dem Rausschmiss bei Metallica Megadeth gegründet und wollte mit der Band erfolgreich und besser werden als Metallica. Hat nicht ganz so geklappt, aber ich glaube, die haben trotzdem ganz schön viel gerissen.
Ich wollte gerade sagen, absolut respektabler Karriere. So Megadeth ist schon auch Legendenband.
Ja, auf jeden Fall voll die Chaotenband. Der hatte, glaube ich, auch so mit seinen Drogen kam es andauernd wieder zu Streitereien und also, naja, ein trauriger Lebenslauf. Auf jeden Fall waren wir Backstage und der Backstage auf Festivals ist oftmals so ein großes Zelt. Da sind zwar Trennwände, aber es ist alles offen nach oben hin. Man hört also alles, aber trotzdem will man sich ja oder muss man sich ja auch mal ein bisschen aufwärmen, die Stimme aufwärmen. Und wir haben fast gleichzeitig gespielt, er auf der einen Bühne, wir auf der anderen. Das hieß, wir haben so die gleiche Warm-up-Zeit gehabt zum Aufwärmen. Und er hatte aber ein Klavier in seinem Backstage und hat halt so Aufwärmübungen gemacht und übelst laut. Und wir haben es ein bisschen spät. Und das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwie da reinfahren und was konträr, komplett Verschiedenes machen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach mit und haben mit ihm dann so. Und natürlich sind wir jetzt nicht die hoch ausgebildeten Sopranisten oder wie das heißt. Und es klang vielleicht für ihn so ein bisschen, als würde man sich über den lustig machen. Auf jeden Fall hört man dann nur so Schritte stampfen. Auf einmal wird unsere Tür fast schon aufgetreten und es steht Dave Mustaine in der Tür auf unserem Backstage und guckt uns alle nur so an.
Den wir alle nicht erkannten.
Nee, wir wussten, glaube ich, bis zum Zeitpunkt gar nicht, wer das ist.
Ja, und er stand dann quasi so ein relativ dünnes Männlein in der Tür mit langen rötlichen Haaren, was uns Wut und Brand anschrie und sagt so, do you wanna fuck with me? Do you wanna fuck with me?
Aber er hat ja so rumgeguckt und hat sich dann aber irgendwie einen Till rausgesucht, um ihm das so ein bisschen zu sagen. Ja, und dann, ja, sehr wütend irgendwie, don't fuck with me, schreit er uns dort an. Wir haben dann noch versucht, so auf Englisch, sorry, no, we have also a concert, we want to prepare. Und dann ist er wieder gegangen. Wir so, oh mein Gott. Ja, aber dann, schönes Happy End. Nach unseren beiden Konzerte klopft's an der Tür. Der Manager von Dave Mustaine steht da und meinte, Dave just wanna say something.
Apologize, yes.
Und da kam er rein und zum Teil so ganz, hey, guys, hey, sorry for this. Und hat uns so eine Flasche Whisky geschenkt. Und der steht immer noch bei uns im Proberaum. Ich mache mal ein Foto und haut den mal bei uns rein. Könnt ihr mal sagen, ob es überhaupt ein guter Whisky ist. Wir kennen uns nicht aus. Was uns der Dave Mustaine aufgejubelt hat.
Ja, und da fällt mir noch die dritte Beef-Geschichte ein, soll ich mal die dritte Geschichte erzählen? Die haben wir wahrscheinlich aber auch schon erzählt. Wo wir mal Beef hatten mit der Band Arcade Fire.
Ach, das stimmt, haben wir schon erzählt. Stimmt, stimmt.
Das haben wir,
aber die das haben wir schon, glaube ich, schon.
Ja. Ja, die haben wir schon ein paar Mal erzählt. Okay, dann erzähle ich sie nicht. Endet, ich sag mal so, endet
aber damit. Nach einem Jahr kann man die wieder erzählen. Nach einem Jahr erzählen wir die wieder.
Ja, genau. Nur wie ich drauf kam, war, dass die damit endet, dass die unsere Flasche Schnaps nicht annehmen wollten.
Also, stimmt, es wurde unten Strauß Blumen. Das war ja, es war ein volles Programm.
Tja, und ja, wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, dann müsst ihr jetzt irgendwie in den alten Folgen zurückscrollen oder ich bin mir sicher, Radio mit K Plus.
Findet die Folgen.
Die werden euch das nochmal verlinken. Ich habe immer Angst vor denen, wenn ich sage, so, ach, habe ich bestimmt schon mal, dass sie alle so, ja, hast du schon mal erzählt. Leute, tut mir leid, ich habe nur so ein.
Ja, wir erzählen die ja auch gerne und ich glaube, es gibt bestimmt eine Folge, wo ich die erzähle und eine Folge, wo du die
erzählst. Ja, das stimmt. Ich hab die ganze Zeit einen Ohrwurm von I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5". Kennst du das? 6'5", blue eyes. I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
Ist das,
I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
Das ist schon etwas älter.
In der letzten Folge haben wir noch drüber geredet, dass so englische Texte, die müssen dann gar nicht so wirklich Sinn ergeben, die müssen halt nur irgendwie geil klingen und so einen richtig guten Ankerflow haben. Und das ist genau so ein Beispiel, dass hat irgendeine gesagt und hat es auch schon so, ey, Leute, DJs, macht mal daraus einen Remix. Und jetzt kommt mir das immer in meiner, ich habe mich wahrscheinlich einmal angeguckt und dadurch ist es jetzt so, das und der Kendrick Lamar, Drake Beef, daraus besteht quasi meine Timeline bei den sozialen Medien, sag ich mal. Hm. I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
Nee, ich kenne den Song noch nicht. Ist es vielleicht dein Song, den du, wird's der vielleicht?
I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
Okay.
Nee, ich will einen anderen Song erzählen.
Ich habe auch manchmal so, ich wollte noch sagen, das hatte ich letztens erst wieder, ich komme manchmal, fängt mal an, so da badiden düben baden düden zu machen und irgendwann ist man so drin, dass man nicht mehr aufhören kann und zieht sich den Groll auf all seinen Menschen und Umgebung, weil man nicht mehr aufhören kann. Das hatte ich.
Yeah, I'm looking for a man in finance. Trust fund, 6'5", blue eyes.
Wer jetzt noch dran ist.
Wir haben uns getroffen, Steffen, bei der Museumsnacht, wir alten Intellektuellen. Was macht ihr so am Wochenende? Wir gehen zur Museumsnacht, der Steffen und ich, da ganz klar. Ein bisschen was für die Seele tun, ein bisschen. War jetzt schön. Kann ich echt allen Leuten empfehlen. Gibt's, glaube ich, in jeder Stadt gibt's so einen Abend, wo die Museen quasi mal einen raustun und alles öffnen und so ein bisschen Special machen und bei der einen oder anderen Stelle noch DJs auflegen. War es richtig geil. Finde ich, hatte man einen richtig guten Vibe irgendwie.
Es war meine erste Museumsnacht auch, muss ich sagen. Ich bin ein ganz schöner Kulturbanause und hab das immer nicht so gegettet, was das so ist. Irgendwie für Party zu wenig Party, für Kultur irgendwie zu spät. Deswegen aber, diesmal habe ich mir es richtig gegeben und ich fand es eigentlich also wirklich cool. Ich war auch mal in so ein paar Ecken, wo ich auch noch nie so war. Im Verkehrsmuseum Chemnitz zum Beispiel. Das war auch irgendwie sehr skurril. Wir waren zusammen in einem alten Bankgebäude, was jetzt auch ein Kunstmuseum ist. Und da waren wir im Tresor und da hast du noch was im Tresor gefunden. Und das Video, das haue ich aber dann auch in den Post. Das verraten wir jetzt noch nicht, was du da gefunden hast.
Das stimmt. Jetzt hab ich überlegt, was du meinst. Ja. Ja, genau. Nee, aber weißt du, welche Beobachtung ich da gemacht habe? Und zwar, dass es irgendwie so ein total ungewohnter und aber übelst schöner Vibe ist, wenn es ist nachts quasi und die Innenstadt ist aber voll mit Leuten. Und alle gehen von Location zu Location. Und diese Leute sind aber nicht alle Anfang 20. Weißt du? Sondern es ist so komplett gemischtes Alter.
Ja.
So. Und eben auch wirklich so Seniorinnen und Senioren. Das ist irgendwie was ganz Ungewohntes und aber übelst schön eigentlich. Ja, man läuft so durch die Stadt und denkt sich, ey, so müsste es eigentlich immer sein. Dass es einfach so ein Nachtleben gibt, wo alle Generationen einfach so von Ort zu Ort streuen und irgendwie so ihr Ding machen. Vielleicht gibt es in anderen Städten, vielleicht gibt es dann so in Baden-Baden oder so. Vielleicht ist es dann da so. Aber
ich glaube, das gibt's auch woanders, ja. Aber
war jedenfalls ein richtig schöner Abend.
Ja,
und ich habe zwischendurch noch mir ein Konzert angeguckt. Es war wieder einer dieser Abende in Chemnitz. Da kam wieder alles zusammen. Da war wieder einfach so viel los. Und unter anderem auch ein Konzert von einer Band im Weltecho Chemnitz, in einem Club. Und da, jetzt ist ein großer Bogen, den ich jetzt hier spanne zu meinem letzten Song, den ich spiele. Da haben Pavelo und Schnell aufgespielt.
Aufgespielt.
Ich würde mal sagen, im weitesten Sinne ist es Rap. Aber es wird auch viel gesungen. Und ja, klingt furchtbar, wie ich es beschreibe. Es ist, es ist sehr elektronisch, die Beats. Und der Auftritt ist wie so eine Art Set. So, es gibt selten zwischen den Songs irgendwie stille Momente, wo man eine Ansage macht, okay, und das ist jetzt der nächste Song. Sondern es ist quasi so eine Art, ja, also der ganze Auftritt war wie in so einem Set, wurde da aufgelegt sozusagen. Eins war in den nächsten gemixt. So. Und da bin ich auf einen Song aufmerksam geworden, der mit einem Feature-Gast war. Und dieser Feature-Gast war nicht da, aber der Schnell oder der Pavelo, ich weiß nicht, welcher von beiden der ist, der rappt, hat diese Strophe mitgesungen, die war sehr schön. Und dann habe ich das recherchiert, wer es ist, und dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein, aber ich hab's schon geahnt. Und zwar, jetzt mache ich noch einen Bogen.
Kendrick Lamars Kind.
Nee, jetzt mache ich noch mal einen Bogen. So, weißt du noch, wo wir so die ersten Ski-Agu-Songs hier gespielt haben bei Radio mit K?
Mhm.
Kannst du dich erinnern, dass ich so gesagt habe, so ey, bei Ski-Agu merke ich auch, dass da noch sowas, da schwingt noch was mit unter dieser Party-Druggy-Ebene, dass da noch auch noch irgendwie so eine zweite Ebene mit eingezogen ist, wo man so denkt, okay, den gibt's auch wie in Deep. So. Und das gibt's auch noch so in nicht so lollig sozusagen. Und das hat dann ja auch, Chiago gibt's ja auch so ein, zwei Songs, Mandala und so, wo das dann schon so ein bisschen mehr angelegt ist. Und jetzt jedenfalls, aus dem Nichts ist dieser Pavelo und Schnell-Song von Artists, die ich vorher noch gar nicht kannte, ist da eine Sängerin mit drauf. Ohne Scheiß, Steffen, die klingt ein bisschen wie Tränen. Klingt ein bisschen wie als würde Gwen singen.
Okay, das muss ich mir anhören.
Und der Song heißt Amicelli und du kommst in 1000 Jahren nicht drauf, wer diese Sängerin ist.
Kennt man die Sängerin?
Ja, die kennst du, weil ich habe sie nicht selten gespielt in letzter Zeit.
Na, dann muss es ja Iki Mel sein.
Es ist Iki Mel. Und du kommst, das ist wirklich, es ist crazy. Weil ich da auch wieder dachte so, in all dem, oh schade, warum, er will die Muschi Raps sozusagen, habe ich trotzdem gespürt, bei der Iki Mel, da ist irgendwas, ist da, was ich da höre, und jetzt höre ich diesen Song und denke so, das kann doch nicht wahr sein, das ist wirklich so, also ganz anders und aber wunderschön, also ja, richtig spannend wirklich irgendwie.
Okay,
und,
ja. Jetzt hast du wirklich, den hast du jetzt wirklich richtig gut angeteased.
Ja. Genau, und deswegen jetzt hier, damit würde ich mich auch verabschieden. Hört es euch an.
Ja, ich bleibe noch ein bisschen, Leute. Wenn ihr noch Lust habt, ich erzähle noch mal ein bisschen was über
nein. Ja, willst du noch was erzählen? Sorry, ich wollte es jetzt nicht so.
Nein. War noch ein Witz.
Ja, ich war so also jetzt wiederum aber auch so, als ob es Absurdes in der Welt wäre, dass wir noch was erzählen könnten. bloß nicht, du. Nee, geil, okay, aber dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich berichte von meiner Männertagszugfahrt. Ich hoffe, ich werde es heil überstehen. Und ja, ich bin jetzt gespannt auf den Song. Passt auf euch auf. Ich habe noch abschließende Worte. Und zwar Thema Museum. Jetzt fast vergessen. Oder heb ich es mir auf? Nee, ich sag's jetzt. Wir waren ja bei dieser Museumsnacht. Und dann waren wir bei einer Führung. Und da hat der Typ, der die Führung geführt hat, zum Schluss sich verabschiedet mit den Worten. Ich wünsche
I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes.
Nein, mit den Worten. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, aber vor allem wünsche ich Ihnen noch viel mehr Glück. Denn weil auf der Titanic waren alle gesund. Ich habe es schlecht betont. Er hat gesagt, ich wünsche Ihnen Gesundheit, aber vor allem wünsche ich Ihnen noch viel mehr Glück. Denn auf der Titanic waren alle gesund. Genau. Und damit meine Worte, seine Worte. Ja,
Kapier ich. Gut, bis nächste Woche. Ciao.
Macht's gut, Leute. Ciao. Und nicht so viel streiten. Klar kommt, wenn es jemand anderem
soll ich jetzt tun? Ich lauf auf dich zu und du fragst, was nun? Schlägst du zu?
Doch alles bleibt so, egal was du tust. Sag, gefällt es dir so?
Oder schlägst du zu? Schlägst du zu?
Im Bus, mein Name Celli, hab dich noch immer gespeichert in meinem Handy.